Wo kommst du her zum Beispiel?
Vom Messeplatz.
Ja, Lauter.
Lauter.
Natürlich.
Ja, natürlich.
Aber es gibt ja viele.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unzerstörbar, der FCK-Podcast. Heute ist Mittwoch, der 14. Juni. Ich bin Sebastian und auch wie immer begrüße ich heute Abend Marc. Einen wunderschönen guten Abend, Marc.
Ui, da ist aber ein großer Mann gut gelaunt. Einen wunderschönen guten Abend, Sebastian. Und weißt du was, Sebastian? Wir haben noch einen Menschen hier. Hallo, Thomas.
Hi, Grüße.
Hallo. Also wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist denn Thomas, hört die letzte Folge. Untreues Gesindel. Das war, nee, Quatsch, für alle Neuankömmlinge. Thomas ist der Mann hinter dem Account Betze Inside. Das ist eine ganz wunderbare Quelle für Statistiken und Co. Ist auch unter anderem bei Treffpunkt Betze aktiv. Und was machst du da?
Genau, bei Treffpunkt Betze schreibe ich hin und wieder mal einen Artikel. Oft sind es dann auch irgendwie Transferanalysen, aber auch gerne einfach mal einen Spielkommentar oder mal ein kleines Interview. Und wie du gesagt hast, Betze Insight, viel Statistiken, Datenanalysen, Spieleranalysen, sowas in die Richtung, genau.
Genau, und die Accounts befinden sich auf Instagram und eben auf Facebook. Die Lieblings an Social Media Plattform. Ach, Twitter, ja. Irgendwas Toxisches hat noch gefehlt, ja.
Genau. Aber wie immer verlinke man natürlich auch, falls unbekannt, nochmal alles in den Shownotes.
Ja, und selbst wenn bekannt, immer wieder draufklicken. Immer interessant, auch wenn man schon 20 Mal durchgelesen hat.
Macht glücklich, genau.
Doch, das ist echt hilfreich, finde ich. Nochmal vielen Dank, Thomas, dass wir den Kram auch nutzen dürfen. Und dass du
dafür mache ich es.
Ohne Mist, wenn du dann halt so mitbekommst, ne, so jeder von uns ist ja vielleicht dann auch selbst so ein kleiner FCK-Fachmann oder Fachfrau. Und wenn man dann so hört, so, boah, der taugt nichts, und dann kannst du hingehen und sagen, pass mal auf, Kollege.
Guck da die Zahl an.
Er taugt halt wirklich nichts, ja, gibt's auch.
Oder er taugt halt gut. Aber in dem Moment bin ich dann immer still, weil jemandem Recht geben, das ist, nee. Ich warte auf die Brocken, so. Wenn einer meckert, dann ich. Ah ja, schön, ja. Schön.
Na gut, aber heute hat ja die zweite Phase vom Dauerkartenverkauf
angefangen. Oh, wo wir gerade beim Meckern waren.
So sieht's aus.
Ja.
Nachdem man ja in der Phase 1 schauen konnte, ob seine Dauerkarten richtig hinterlegt sind, hat ja heute der Verkauf angefangen. Mhm. Und das nicht ganz so unfallfrei, wie man das so vielleicht erhofft hatte oder gedacht hatte. Mhm. Und zwar hat ja der Server dann trotz Warteschlange doch wieder Probleme gemacht und ist dann, was ich so bei Twitter gelesen habe, waren da wohl einige schon vor 9 Uhr drin, also 9 Uhr hat ja der Verkauf gestartet und dann haben sie eine Warteschleife waren in der Warteschleife und dann so um 9:30 oder was, ist wohl der Server in die Knie gegangen und da war sie wieder in der Warteschlange ganz, ganz weit hinten. Mhm. Üble Sache, vor allen Dingen, also ich glaube, für die einfach nur ihre Dauerkarte verlängern wollten, das ist nicht so dramatisch, weil da hat man Zeit bis nächste Woche, irgendwann Dienstag oder so.
22.
glaube ich. Ja. Mhm. Genau, aber wenn du jetzt halt eine neue Dauerkarte willst, beziehungsweise wenn du umziehen willst, dann war das natürlich schon wichtig, dass du da recht früh reinkommst. Hast du auch Erfahrungen gemacht, Marc?
Ja. Ach so, soll ich erzählen, welche?
Ja.
Ich will doch nicht so viel meckern.
Ach so.
Ne, ich habe daran gar nicht gedacht, dass das ab 9 Uhr ist. Dachte mir nur so, bevor jetzt irgendwie der große Arbeitstag beginnt, ne, weil wieder alles so durchgetaktet und es hat auch etwas länger gedauert, deswegen sind ja wir jetzt hier auch in der Aufnahme eine halbe Stunde später dran. Das war brutal. Ich versuche mich da anzumelden, beziehungsweise auf shop.fck.de zu gehen. Plötzlich irgendwie so, Moment, ich gucke nochmal schnell nach. Ich hab mal das Screenshot natürlich abgespeichert, dass ich da nichts Falsches erzähle. Einen Moment, bla bla bla. Oh, wer ist denn das? 3 Anrufe in Abwesenheit, sehr schön. So, einen Moment, Entschuldigung. Da haben wir es doch. Und zwar einmal Internal Server Error und einmal 503 Service irgendwas. Und ich dachte mir so, okay, da hatte ich mal irgendwie so die Warteschlangennummer, ich glaube 5040 oder irgendwie sowas. Und auf einmal ging es dann wieder ging dann wieder nichts. Da hatte ich mal die 6000 irgendwas. Das war schon heavy. Und da habe ich gesagt, alles klar, ich habe doch nicht ewig Zeit. Und startete dann in meinen Arbeitsalltag. Also jetzt ist leider bei mir noch keine Dauerkarte gekauft, aber ich bleibe ja in meinem Blog. Also mir ist es relativ egal, wann ich die bestätige. Hauptsache natürlich vor Dienstag, das ist ja klar.
Ja. Du, Thomas, hast du eine Dauerkarte?
Nee, ich habe keine mehr. Seit ein paar Jahren nicht mehr. Weil, keine Ahnung, so von Leipzig aus wird es schwer, da jede Woche hinzufahren. Ich glaube, dieses Jahr habe ich es noch 6-mal hingeschafft, was ich ganz okay finde eigentlich sogar für die Distanz. Mhm. Aber da nutze ich die Dauerkarte leider nicht mehr.
Ja klar, kann ich verstehen. Also ich muss sagen, ich bin so kurz nach 10, habe ich mich versucht einzuloggen, bin ich natürlich in die Warteschleife gekommen, Platz 6000 irgendwas. Habe dann quasi 1,5 Stunde bis 2 Stunden gewartet, bis ich da durch war, und hat alles zumindest bei mir problemlos funktioniert. Also von daher kann ich die Probleme Gott sei Dank nicht bei mir bestätigen, aber offensichtlich hat es ja auf jeden Fall gegeben. Also bei Social Media hat man ja auch jede Menge darüber gelesen.
Oh, leider, da hätte ich das nicht gemacht. Deswegen habe ich ja vorhin vor Aufnahmestart haben wir nämlich auch noch darüber gesprochen. Deswegen habe ich ja so viel Witze drüber gemacht. Ey, das tat echt wieder weh in Social Media. Ey, meine Fresse. Wie kann man sich denn anstellen? War schon heavy.
Was man vielleicht ein bisschen kritisieren kann, aber ich weiß nicht, warum das so gemacht wird. Wird wahrscheinlich schon Gründe geben. Früher hat sich ja die Dauerkarte automatisch verlängert.
Ja, das war Abo.
Genau, das heißt, da musste man ja gar nichts tun. Jetzt muss man ja, wenn man die Dauerkarte hat, trotzdem nochmal verlängern. Und daher wohl auch vermutlich der große Ansturm auf die Server. Aber das hat vermutlich schon seine Gründe, die ich dann leider nicht kenne. Aber ich denke mal, dass sie das nicht einfach nur so machen. Aber gut. Ja, ansonsten, wie du gesagt hast, bin ich gut gelaunt. Ich komme frisch aus dem Urlaub und dann muss ich noch eine kleine Anekdote erzählen, weil ich die schon sehr cool fand. Ich laufe jetzt seit einigen Jahren immer mit meinem Betze-Hoodie durch die Gegend und wurde darauf nie angesprochen. Und jetzt im Urlaub wurde ich gleich 2-mal auf den FCK angesprochen. Ich würde sagen, laut Respekt, oder?
Messeplatz.
Ja, Messeplatz.
Kaiserslautern ist back.
Na gut, ich werde halt öfter mal angesprochen. Es war auch schon zu Drittliga-Zeiten so, weil ich halt immer mit dem FCK-Shirt oder Pullover oder sowas hier rumlaufe und halt ohne Hose. Nee, Quatsch, natürlich mit Hose. Aber in meiner Region ist das eher untypisch. Habe ja schon mal drüber berichtet, ne? Mhm. Dass dann irgendwie rauskam, dass dann gerade mal ein Kaff weiter jemand lebt, der ja schon älteren Alters ist, aber großer Betze-Fan ist. Und mittlerweile auch Hörer dieses Podcasts. Vielleicht sollte ich nicht allzu negativ über das Alter sprechen.
Grüße.
Liebe Grüße, genau. Ja, von daher, ja. Und was ich aber negativ fand die ganze Zeit, das war echt traurig, wenn du in der alten Heimat warst, bist durch Lautern gelaufen und irgendwie so, dann nicht mal irgendwie so FCK-T-Shirt, Trikot, also ganz untypisch eigentlich, so wie ich es kenne, war es halt leider nicht mehr, aufgrund, müssen wir ja jetzt nicht thematisieren, warum, das wissen wir alle. Und und jetzt hat sich das Ganze eben gedreht und selbst im Saarland werden Leute jetzt im FCK-Pulli angesprochen. Das ist doch super.
Nee, war ja nicht. War ja nicht im Saarland, war ja in Österreich.
Oh, in Österreich.
Ja.
Ah, wir erschließen ja gerade den amerikanischen Markt wieder, ne?
du meinst mit der österreichischen
Art. Vielleicht wäre Österreich auch noch sowas.
Sehr schön. Ja, mal gucken, mal. Mir lassen nichts aus, würde ich, oder unprobiert, würde ich sagen.
Was ist denn so typisch für Österreich eigentlich? Kaiserschmarrn, oder?
Ja.
Können wir nicht zu den Kaiserschmarrn Olympics irgendwie? Und gibt's das überhaupt? Und wenn nein, warum nicht?
Müsste man sich mal, weil ihr habt mal das nicht entführen.
Was ist ein Kaiserschmarrn eigentlich? Das ist so Pfannekuchen oder so.
So, genau, so süßer, ja, genau.
Ah ja, da bewerbe ich mich für die Jury. Außer es sind Rosinen drin, dann nicht. Oh, wie konnte ich denn jetzt so abschweifen? Über was haben wir nochmal gesprochen? Dauerkarten.
Genau. Hab ich auch gerade gefragt, in was für einem Podcast ich hier sitze.
Ja. Ne, und da kommt nur noch eine Prise Zucker dazu. Genau. Ah, ihr geht was Salz.
Ja, aber komm mal nochmal zurück zum Betze vielleicht einfach. Am Freitag findet ja ein interessantes Spiel statt in Bobenheim-Roxheim. Um 18 Uhr ist Anpfiff und zwar spielt Roger, Marco und Friends, also die Aufstiegsmannschaft von 2010, spielt da ein Spiel und der Erlös geht halt der Erlös kommt gemeinnützigen Zwecken zugute und da sind wir echt mal gespannt.
Marc, gemeinnützige Zwecke, genau. Das eine ist der Sozialverein Kunterbund e.V. Das ist sehr stark, dass es sowas gibt, dass die kümmern sich um benachteiligte Familien und so weiter und so fort. Ne? Kinder, die machen so viel in so vielen Bereichen rum, da kann man sich selbst auf deren Internetseite mal informieren, in der Shownotes verlinkt, hoffentlich. Adresse schicke ich da, Sebastian. So. Und zum anderen geht der Erlös auch, also es wird aufgeteilt in die Jugendarbeit des SC Bobenheim-Roxheim. Mich deucht, das war nicht deine Frage.
Nee, ich wollte eigentlich nur ein bisschen was über das Spiel wissen von dir. Da du ja auch.
Was ich über das Spiel weiß, also es geht definitiv 3-2 aus.
Natürlich.
Oh Gott, wenn das jetzt wirklich 3-2 ausgeht, was mache ich denn dann? So, oh Gott, der Litz hat alles geleakt. Nee, was weiß ich über das Spiel? Ich freue mich wahnsinnig, halt die Jungs wiederzusehen. Ne? Das ist ja schon Ewigkeiten her. 13 Jahre haben wir ja im Vorfeld gesagt.
Genau. Haben sich ja schon viele Spieler auch, oder sind viele Spieler bekannt, die auf jeden Fall dabei sind. Ja, unter anderem Sippel, Lakic, Rodney, Dick, Sidney, Sam.
Das Simbel,
Ivicevic, glaube ich, auch.
Genau, Ivo. Ja gut, Ivo wohnt, glaube ich, eh in der Pfalz noch. Den hat es also irgendwann mal vom HSV wieder, aus Hamburg hierher verschlagen. Das finde ich irgendwie ganz schön. Viel krasser finde ich, dass Leute kommen, wie beispielsweise Erik Jendrischek. Der kommt, auf jeden Fall kommt auch der Lucky, Sridžan Lakić. Mit dem habe ich, wann war denn das, vor 3 Tagen oder so, abends sitze ich auf der Couch, gucke in mein WhatsApp, denke ich, ach, guck mal da, der freut sich schon brutal aufs Spiel, das wird sehr schön, beziehungsweise auf das Wiedersehen. Wer kommt noch? Oh Gott, das sind so viele Namen gewesen, einen Moment.
Ilian Michanski ist am Start.
Der Michanski ist auch mit dabei, jawohl, das stimmt. Pajic, ne, Sidney Sam, Dasuak kommt, Steffen Bohl. Jan-Marvin Lutz ist der Sohn vom Roger. Formitschow ist vielleicht manch einem auch noch ein Begriff. Klar, Julian Dersthoff kennt man aber noch, ne? Das definitiv. Danny Fuchs fällt mir gerade noch ein. Florian Dick, kennt doch keiner. Frag mich, wer das ist. Thomas Riedel, weiß nicht. Rock am Stock oder was? Nee, Quatsch, stimmt nicht, um Himmels Willen. Ich freue mich halt wahnsinnig, ne? Marco Kurz. Manch einem auch noch ein Begriff, super Trainer, ich glaube einer der erfolgreichsten oder sympathischsten, die wir jemals hatten auf dem Betze, wenn er mich fragt. Unser Athletik-Coach spielt A mit, auf den freue ich mich schon, den auf dem Platz zu sehen.
Übrigens, Marco Kurz war zuletzt, oder ich glaube schon ein bisschen länger, aber egal, bei dem Podcast Kopf des Trainers zu Gast, kann man sich gerne mal anhören. FCK ist natürlich auch Thema. Also kleine Hörempfehlungen.
Ah ja, er hat bei Betze Brennt, hat er ja auch ein kleines Interview gegeben und da das, was er da gesagt hat, das war echt stark. Heidewitzka. Aber das konnte Marco immer irgendwie schon. So. Der konnte sich immer gut ausdrücken, ja, auf jeden Fall. Mir kommt so vor, wie wenn ich irgendjemand vergessen hätte. Ach so, ja gut, Sibyl. Der ist aber gerade eh auf Urlaub in der Pfalz. Die Moderation vor Ort übernimmt Horst Schirms natürlich, also Stadionsprecher. Ne? Aber es sind auch noch andere bekannte Gesichter dabei. Ne? Dirk Pagestecher, das war Physio, Erik Schön, dann Manuel Hornig, mein lieber Freund Manuel, kommt aus Bielefeld. Der macht dort im Übrigen mittlerweile die Traditionsmannschaft. Darum kümmert er sich dort. Und natürlich, klar, so Lokalmatadore, ne? Matthias Abel ist am Start, Alex Bugera kommt noch vorbei, Marco Haber ist vielleicht auch ganz cool, aber ich glaube, der spielt nicht mit, das weiß ich aktuell gar nicht. Aber er ist, denke ich, da. Ah, Tim Heubach war das. Den habe ich vergessen. Tim Heubach kommt auch noch.
Ja. Also ja. Auf jeden Fall sind da echt die ganzen Stars, sage ich mal, von 2010 dabei.
Jerzy Bielek. So, nächstes Thema. Nee, also ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf das Spiel. Seid ihr dort?
Nee, ich bin nicht dabei, vor Ort, genau.
Ja. Na gut, du hast ja eine Anreise, ne? Also
genau, das ist ja dann doch ein Stück von Leipzig bis dorthin. Aber ich bin auf jeden Fall vor Ort. Vielleicht sieht man ja auch den einen oder anderen von euch.
Nö.
Nö. Nö, einfach nö. Und ja, dann kommen wir vielleicht zum nächsten Thema.
Achso, Moment, das Ganze soll ja im Livestream übertragen werden, habe ich gehört.
Ja, wo denn?
Das habe ich bei Twitter gelesen, ja.
Dann schaue ich mir das vielleicht sogar an.
Krass. Warte mal, wo ist denn das? Also Sebastian schreibt den Link zum Livestream in die Shownotes.
Alles klar, so machen wir das. Ja, dann kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema von heute, nämlich ein Saisonrückblick der letzten Saison. Eigentlich wollte man das ja letzte Folge machen, aber da haben wir uns so verquatscht über das letzte Spiel gegen Fortuna Düsseldorf, dass wir das auf heute verschoben haben. Und ja, ich freue mich, dass wir das dann heute doch angehen. Mhm. Und könnt ihr euch noch an die Zugänge letzten Sommer erinnern?
Ja, nicht mal in die richtige Reihenfolge, aber waren schon ein paar Transfers ja dabei, bei denen man erstmal überrascht war, auch vor allem positiv überrascht, auch was den Namen angeht. Also gerade so ein Erik Durm war auf dem Papier erstmal ein super Transfer. Andi Lute hat halt auch niemand mitgerechnet. Das waren, glaube ich, so die größten Überraschungen, würde ich sagen, oder?
Es gab dann noch die Boeing.
Ah, stimmt, die Boeing, ja. Das war herrlich, ja.
Genau, also Andreas Lute, Julian Kral von Victoria Berlin, Lars Bünning vom SV Meppen, das war damals der erste Transfer und interessant war ja damals, dass er vor der Relegation unterschrieben hat, dass jemand das vernommen hat, das heißt, er wäre auch in der dritten Liga gekommen. Dann Erik Durm, wie schon erwähnt, Tiger Lominger von Fortuna Düsseldorf 2, Ben Zolinski von Erzgebirge Aue, Robin Bormuth dann spät als Laie vom SC Paderborn und natürlich Aaron Oboku vom Hamburger SV als Laie, der damals ja noch die rote Karte bekommen hatte und ja dann 5 Spiele gesperrt war, was ja auch für viel Diskussion damals gesorgt hat. Kleines bisschen vorweggegriffen, hat er eure Erwartungen erfüllt?
Ja, voll. Also die positiv, ne? Ich habe zu Beginn ja immer so gemeint gehabt, oh wei, ob die rote Karte da nicht vielleicht was mit Temperament zu tun hat. Hat der Bub sich nicht im Griff oder was, ne? Weil ich meine, das Nachtreten, das war schon bös. Also wofür er da gesperrt wurde, ne? Die rote Karte, das war schon übel. Aber der null Aggro auf dem Platz, finde ich. Voll gut, sehr schnell, laufstark ist er. Er ist ein Spieler mit Pfiff. So würde ich das jetzt einfach mal bezeichnen. Das heißt, er hatte tolles Ballgefühl, er ist auf Zack. Das heißt, er hat meiner Meinung nach eine gute Übersicht. Und jetzt kommt Thomas und erzählt mir genau das Gegenteil.
Nee, werde ich nicht. Ich bin auch sehr zufrieden mit Aaron Opoku gewesen. Hatte mir ihn auch wirklich gewünscht vor der Saison, dass er zu uns kommt, weil er in Osnabrück echt herausragend gut war. Und auch einfach so eine Komponente ins Spiel bringt, die uns auf jeden Fall nochmal weiterhilft. Also klar haben wir auch schnelle Spieler schon drin gehabt, mit einem Redondo vielleicht, aber er ist auf jeden Fall nochmal ein Tick wendiger, ein bisschen trickreicher und hat auch selbst einen ganz guten Zug zum Tor. Und ja, also rein vom Scoring-Output war das jetzt auch total in Ordnung, was er im Verhältnis zu seiner Spielzeit jetzt auf den Platz gebracht hat. Er hat jetzt gar nicht so wahnsinnig viel spielen dürfen tatsächlich. Die Saison oft nur Joker gewesen, nicht immer in der Startelf auch. Und ja, ich habe so das Gefühl, dass die nächste Saison wirklich so seine richtige Durchbruchssaison sein könnte. Also ich halte sehr, sehr viel von ihm und war jetzt auch schon in der ersten Saison total happy mit ihm.
Ja, vor allen Dingen, er kann ja auch auf beide Seiten spielen und er hat ja auch während dem Spiel öfters mal die Seite getauscht, was für mich immer sehr gut und effektiv funktioniert hat, weil ich glaube, die gegnerischen Abwehrreihen waren damit teilweise schon recht überfordert. Es hat zwar nicht unbedingt immer zu einem Scorerpunkt gereicht, aber trotzdem war das schon sehr effektiv, was gerade bei den Seitenwechseln immer passiert ist.
Hat er deine Erwartungen erfüllt?
Definitiv. Also ich habe mir von Oburgu schon viel erhofft. Gerade ich kann mich gut an das Spiel erinnern, als wir in Osnabrück gespielt haben, letzte Saison in der dritten Liga. Und da hat sich da ja auch noch mit Tomiak angelegt. Und da ist er mir auf jeden Fall in dem Spiel schon sehr, sehr aufgefallen. Positiv aufgefallen von seiner Spielweise her. Von daher hatte ich große Erwartungen an ihn. Und die hat er definitiv erfüllt. Weil ich finde, er ist so technisch, was er da bringt auf dem Platz, sowas hatten wir nicht, das hat uns definitiv gefehlt. Und meine Erwartungen, wie gesagt, hat er zu 100% erfüllt. Und ich glaube auch, dass er nächste Saison, wie Thomas auch schon sagt, noch eine wichtige Rolle spielen kann, als ohnehin schon. Aber die Abgänge, könnt ihr euch noch an die Abgänge erinnern?
Boah, ist eine Weile her, warte, jetzt muss ich kurz nachdenken.
Es
Ja.
waren mehr, also ich greife schon mal kurz vor. Es
Simon
waren mehr,
Stehle
als ich
fällt mir
gedacht habe.
ein.
Genau,
Simon
genau.
Stehle, Alex Winkler ist weg. Neil Gibbs. Du darfst gern weitermachen während der Stille. Ich muss kurz
Ja,
überlegen.
genau, also Matteo Raab, genau, Nicola Sesser, Marius Kleinsorge, Lukas Röser, Simon Stehle, Alexander Winkler, Elias Huth,
Was?
Felix Götze.
Wir haben Stürmer hergibt.
Stimmt, Felix
Felix
Götze, ja.
Götze, ja, genau, der jetzt bei Essen verlängert hat, beziehungsweise dort fest hingewechselt. Marvin Sänger und Lorenz Otto, der ja zum SSV Ulm ist. Also wenn man das jetzt so liest, sind es mehr Abgänge, als ich so gedacht habe, aber wenn man ehrlich ist, bis auf Matteo Raab war jetzt nicht wirklich irgendwie ein großer Stammspieler oder sowas dabei, die da gewechselt haben.
Naja, Elias Huth halt. Also der hat ja schon durchaus öfter auf dem Platz gestanden.
Ja, Felix Götze vielleicht noch, der ja auch sehr viele Spiele gemacht hat, leider ja auch mit mehreren Kopfverletzungen öfters ausgefallen.
Ja, seitdem sind wir da ein bisschen sensibel, ne? Ja.
Ja, das zieht sich bei ihm so ein bisschen durch seine ganze Karriere. Also auch jetzt in Essen ging es, glaube ich, schon so weiter, dass er immer wieder mal gefehlt hat und die Jahre davor ja auch schon. Also wenn der konstant einfach fit gewesen wäre in seiner Karriere, dann würde er, glaube ich, jetzt auch nicht bei Rot-Weiß Essen spielen. Aber ja, da hat er wahrscheinlich auch nur so ein bisschen bedingt einen Einfluss drauf. Und ich weiß noch, der war ja auch sehr beliebt, glaube ich, bei den Fans. Und alle waren so ein bisschen wehmütig, dass er nicht mit hochgeht in die zweite Liga. Aber dass er dann halt im Endeffekt jetzt auch nur in Anführungszeichen bei Rot-Weiß Essen landet, zeigt ja, dass das vielleicht auch jetzt keine komplett falsche Entscheidung war, ihn da nicht mit reinzunehmen für die zweite Liga.
Genau. Ja, ansonsten ist ja die Vorbereitung relativ still vonstatten gegangen. Ich kann mich so gut daran erinnern, dass das Umfeld happy war über die Transfers, die uns da gelungen sind. Von so einer ruhigen Vorbereitung und Vorfreude hat man, glaube ich, schon Betze schon lange mal gespürt. Und dann haben wir ja noch das Glück gehabt, dass wir als erstes Heimspiel gegen Hannover gespielt haben, das sogar das Saisoneröffnungsspiel. Freitagsabends mein erstes Spiel nach Corona auf dem Betze. Und auch den Spielverlauf besser kann man, glaube ich, so ein Spiel gar nicht planen. Wie war euer Feeling bei dem Spiel?
Ja, es hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Also es war echt so eine Sehnsucht, die lange, lange Zeit da war. Man hat es dann endlich wieder erlebt. Ich war bei dem Spiel auch im Stadion und man hat richtig gemerkt, wie viel das den Menschen in der Kurve oder halt auch generell im Stadion da wieder bedeutet, wieder Zweitliga-Fußball sehen zu können. Dann sind wir halt auch überragend reingestartet mit dem frühen 1-0 von Wunderlich und ganz Betzeleig am Ende ja noch dann den Siegtreffer gemacht, irgendwie dreckig über den Standard. Also da kam sehr viel zusammen von alten Gefühlen, die man ein bisschen vergessen hatte. Und ja, war ein ganz, ganz toller Tag.
Das war in der Nachspielzeit, ne?
Ja.
Genau, in der 92. von Kevin Kraus.
Ah, jo, wer sonst?
Der da irgendwie vergessen hat zu jubeln. Also das verstehe ich generell bei ihm noch nicht. Der hat ja jetzt schon ein paar Mal geknipst.
Nee, der hat Jubelbulimie.
Na,
Quatsch,
jubel doch, Junge. Oder wenn er auch vor der Westen mal einen macht, dann trabt er da so entspannt weg.
Ja, was soll
Digga,
er denn
jubel doch,
machen?
lauf in die Kurve.
Lauf in die Kurve, mach Flickflacks.
Ja.
Kevin ist halt im Stillen.
Nee, nicht Jubelbulimie. Wie heißt das nochmal? Ja, genau, das ist, wenn man dauernd was vergisst, ne, so, der vergisst halt zu jubeln. So. Ach ja, stimmt. Yeah! Kevin, wir sind daheim.
Ja, so fühlt sich's an, ja.
Aber trotzdem ein sympathischer Kerl. Also ich mag
Ja,
Kevin
total,
total.
total, total.
Und auch wichtig für unser Spiel, das hat man ja die Saison eindeutig gesehen. Mhm. Letzte Saison schon in der dritten Liga, aber diese Saison eben auch. Ja, und wir haben, glaube ich, ganz vergessen, 40.000 Zuschauer waren im Stadion.
Mega krass.
Als erstes Spiel, es war einfach, der Tag war einfach Betzeleigen. Es hat mir einfach, ich war so glücklich bei der nach dem Spiel oder als wir da, also wir, als Kevin da das 2-1 gemacht hat. Ich weiß nur, dass ich da oben im Stadion stand und war so happy, dass mir oder dass ich in dem Fall das nochmal erleben darf, nach all den letzten Jahren, nach der Insolvenz, nach den schweren Jahren der Drittliga und auch schon vorher, wo du da im Stadion warst mit gefühlt 10.000 Menschen nur. Und dass ich das nochmal erleben durfte mit 40.000 in einem knackevollen Stadion, mit dieser Stimmung, mit diesem geilen Spiel und du gewinnst einfach das Spiel 2-1. Ich war da so happy an diesem Tag, dass ich das mit dem FCK nochmal erleben darf.
Ja, auf deine alten Tage, ne? Ja.
Meine alten Tage, genau. Ja, das hat mich so happy gemacht in dem Moment. Und ich glaube, das hat sich auch so ein bisschen übertragen. Also jetzt nicht, dass ich so happy war, sondern so allgemein die ich glaube, das ging halt noch mehr Leuten so. Und dass wir das nochmal erleben dürfen, das hat sich, glaube ich, so in diesen Wochen so auch auf den ganzen Verein ausgewirkt. Noch mit der Euphorie vom Aufstieg und so weiter. Habt ihr das auch so wahrgenommen?
Ähnlich. Ich habe nicht gesagt, ein Glück, dass ich das noch erleben darf, sondern toll, dass man das wieder erleben darf. Weil da brach ja so langsam irgendwie irgendwann mal so der Glaube weg, ne? So gefühlt im Tal der Trostlosen, ey, und dann startest du plötzlich da durch und steigst auf und dann ne, kommt dann noch Hannover 96, die ja mit dem Leitl einen hervorragenden Trainer vorher geholt haben, der zuvor, glaube ich, bei Fürth war. Und mit Aufstiegsambitionen natürlich, ne? Hannover 96 galt genau. Sehr früh als Aufstiegsfavorit. Ich habe die auch eher so unter den ersten vier gesehen zu Saisonstart, krass gelaufen, also im negativen Sinne für Hannover. Was fällt mir sonst noch ein? Tja, ich habe halt mir einen Ast geschrien, ne, als da das 2-1 fiel. Also das weiß ich wohl noch. Da hat alles gebebt.
Ja, ich weiß auch noch, dass diese Zuschauerzahl 40.000, dass das halt wirklich mal wieder super war. Ich glaube, wir hatten es dann ja auch halt natürlich in der Relegation davor, aber klar, ja. Ne, es war halt ein Zweitligaspiel, aber trotzdem hat man sich sehr über diese Zuschauerzahl gefreut. Und das Witzige, finde ich jetzt gerade im Nachhinein, ist, dass das ja dann im Grunde Alltag wurde. Also im Schnitt sind wir ja dann ja irgendwo bei 40.000 rausgekommen, was ja also wirklich auch für die Saison, die wir dann gerade, ohne zu weit vorwegzunehmen, die wir hinten raus auch echt nicht mehr so gut gestaltet haben, die Saison. Trotzdem hat es dann den Schnitt nicht dramatisch sinken lassen.
Korrekt. Ja, und auch dann beim zweiten Spiel, hast du noch was zum Spiel?
Als Thomas gerade sprach von den Zuschauerzahlen, ne? Das ist schon Wahnsinn, ne? Wenn du die Bilder noch im Kopf hast, wie das in der dritten Liga ausgesehen hat. Und dann auf einmal siehst du das Stadion voll. Daran erinnere ich mich gerade, ne, wie das dann war, als das Spiel gegen Hannover anstand. Da jeder Platz war besetzt. Das war ein Bild für die Götter. Das tat so saugut. Und die Stimmung war ja auch brachial. Also die war ja richtig geil.
War schon. Ja, gerade bei dem 1-0 von Wunderlicht, als er da, das war ja dann in die Westkurve noch, als er da. Ja. Einfach unvergessliche Bilder.
Ja, der Michael hat noch das Foto da gepostet, ey. Da hast du ja auch gesehen, dass irgendwie so jetzt alles irgendwie abdrehte. War schon geil.
Ja, und dann Holstein Kiel haben wir ja das erste Mal das gemacht, was wir die ganze Saison so oft gemacht haben und haben einen Rückstand aufgeholt. Ja, ich ging ja recht früh mit Hanstig mit 0-1 in Führung und dann hat ja Kiel innerhalb von 6 Minuten das Spiel gedreht. Mhm. Und trotzdem haben wir an dem Spiel nicht aufgegeben und Beuth macht dann das 2-2 nebenbei mit 2000 Gästefans dabei. Und das war, glaube ich, so das erste Zeichen, okay, wir sind in der Liga angekommen und Kiel hatte ich vor der Saison schon stark eingeschätzt und wir sind da nicht untergegangen nach dem Rückstand. Das war, glaube ich, so das erste Zeichen, dass wir das schon ernst nehmen.
Ja. Mein Dokument ist zu, das ist ein bisschen fies, aber
dann machst du auch.
Ich weiß noch, ich muss gleich noch mal in die Mails den Link suchen. beziehungsweise nochmal aufklicken, hast man den ja nochmal geschickt. Genau, Hanslik hat die Führung erzielt. Und dann war das nicht das Spiel, wo wir so schnell in Rückstand geraten sind, also irgendwie so kurz drauf?
Genau, also nee, also in der einen,
das. Also das erste ist 1-1 dann irgendwann so in der zweiten Halbzeit und dann war das aber so gefühlt 2 Minuten später oder so.
Genau,
das war schon sehr klar. Mein Gott, jetzt kommt er wieder raus, Herr Mathematiker. Und Boyd, glaube ich, hat aber hat den Ausgleich gemacht. Ich weiß jetzt aber auch nur, das war aber nicht nachspielzeitmäßig, ne? Da verwechsel ich jetzt, glaube ich, die Spiele. Die
62. war es.
So, Dokument ist wieder auf.
Sehr gut.
Wo war man jetzt?
So, was nochmal durchgehen?
2-2. Ah, Kiel, genau. So, 2-2. Ja, genau, hier steht's. Boyd 2-2 in der 62. Minute und Gästefans halt 2000. Einfach mal so, nur Kiel, kein Problem. Ja. Krass.
Ja, war, finde ich, so ein weiteres oder wichtiges Zeichen für die ganze Liga, dass man halt auch auswärts, ja, also gerade zu Hause, es war ja ein bisschen glücklicher Sieg gegen Hannover. Bisschen mit der Heimstärke auch, aber dass man auch in Kiel dann total mithält bei dem wirklich, muss man auch sagen, ein bisschen unterschätzten, eigentlich ziemlich gestandenen Zweitligisten, die in den letzten Jahren immer, glaube ich, in der oberen Hälfte auch gelandet sind am Ende.
Mhm.
Genau. Dass man da auch wirklich auf Augenhöhe wieder performen kann, ja, war super. Und ich glaube, die endgültige Bestätigung, dass man wirklich in der Liga angekommen war, war dann der Heimsieg gegen St. Pauli aus meiner Sicht.
Oh, das war geil. Das, da hatte Redondo das 2-0 geschossen.
Wir haben im frühen 1-0 von Boyd, also
Boyd, das war genau.
Kopfball nach einer Ecke, so früh in Führung zu gehen, war in dem Spiel natürlich unheimlich wichtig. Und wie du sagst, Redondo das 2-0 kann man mal so machen.
Wobei, als Medic das Tor geschossen hat, ne? Also für Pauli, also beim 2-1, da dachte ich, das Spiel kippt. Da dachte ich so kurz, oh.
Ja klar, gezittert haben wir da alle auf jeden Fall. Aber nee, dass es da gerade gegen St. Pauli, die auch im letzten Jahr wirklich auch nur knapp am Aufstieg gescheitert sind, also wirklich ganz knapp dran vorbeigeschrammt sind. Und muss ja auch sagen, das waren dann ja auch, wie gegen Hannover ja auch, keine Spiele, die man komplett unverdient gewonnen hat, sondern man hat dann wirklich gesehen, nach 3 Spieltagen, klar, viel Euphorie. Es ist nicht der Tiki-Taka-Fußball jetzt hier, dass wir alle an die Wand spielen, aber wir können wirklich mithalten. Und war auch wieder ein weiteres, fast schon ein typisches Betze-Spiel. Halt viel Kampf, am Ende noch ein Konter mit einem späten Tor. Aber das war, finde ich, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Also wenn du das Ding 0-3 verlierst, dann verlierst du schnell viel von diesem Schwung, glaube ich. Und das haben sie sehr gut mitgenommen.
Genau, vor Somalia, St. Pauli auch vor der Saison schon als Geheimfavorit für den Aufstieg galt.
Ja.
Und danach kam ja der Durchhänger, aber wenn man sie halt in der Rückrunde erlebt hat, kann man ja schon sagen, dass er da schon eine gute Truppe auf dem Platz hatten.
Mhm. Total.
Und ich kann mich aber noch dran erinnern, trotz des 2-1 haben wir das dann noch richtig, richtig gut verteidigt damals. Pauli hatte da eigentlich gar keine große Gelegenheit mehr. Wir haben da die Zeit sehr, sehr gut runtergespielt. So gut, dass ich das schon gar nicht mehr in Erinnerung habe, dass das ein FCK-Team so kann. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Ja, und auch wieder vor über 39.000 Zuschauern, also was unser Schnitt da angeht, war das schon ziemlich geil, wobei da auch viele Pauli-Fans dabei waren, muss man ganz klar sagen. Auch gerade auf der Nord war da einiges los bei Pauli-Fans. Ja, und dann kommen wir zum nächsten Heimspiel, das Spiel gegen Paderborn. Und das war dann unsere erste Niederlage in der Saison. Und es war aber auch kurios, das Spiel.
Ich kann mich da ehrlich gesagt aktuell nur an diese VAR-Nummer erinnern, also Rot für Zug. Alles andere habe ich irgendwie ausgeblendet. Anscheinend ist das Verdrängung oder so.
Ja, die Highlights schaut man sich dann ja auch weniger gern an, wenn man es nicht gewinnt. Ne? dann ist es nicht so präsent. Also ich, so wie ich es im Kopf hatte, war es, glaube ich, auch wieder ein relativ ausgeglichenes Spiel, eben bis zur roten Karte, was dann halt so ein Spiel total verändert, gerade gegen so eine spielstarke Mannschaft wie Paderborn, die auch wirklich über die ganze Saison gesehen gerade offensiv sehr, sehr viele Statistiken angeführt haben. Mhm. Oft nicht die Chancenverwertung, aber gerade was Chancenkreierung angeht, Spiele, die Breite ziehen, Dribblingqualität, da gab es wenige Mannschaften in der Liga, die so eine Qualität haben. Und genau ab der roten Karte haben wir das dann halt nur noch verteidigt und auch gar nicht so viel zugelassen. Ist dann irgendwann halt auch aufgrund der fehlenden Entlastung ist dann halt einer reingefallen. Relativ unglücklich, glaube ich, auch zustande gekommen, irgendwie beim Abpraller. Aber von der Leistung her war das auch völlig in Ordnung und man konnte es dann halt so ein bisschen sich erklären und relativieren über die rote Karte, die halt das Spiel wirklich verändert hat.
Das war aber das Spiel, wo auch in Social Media so hochgekocht ist, weil auch Mike Wunderlich ausgewechselt wurde und Schad kam rein. Ich erinnere mich aber leider nicht mehr an den Grund. Es kann sein, dass da gar nichts mit Mike los war, sondern dass das einfach nur der Umstellung geschuldet war, ne?
Ich habe es nicht gerade vor Augen, wann die Auswechslung war, aber wird für mich zumindest Sinn ergeben, wenn du halt dann für eine Unterzahl, wenn dann Linksverteidiger eine rote Karte sieht, sagst, okay, ich nehme den Zehner raus,
Ja.
dann habe ich weiterhin die zwei Viererketten und einen Stürmer halt vorne und schieb dann den Chart auf links hinten. Also ich habe es jetzt nicht mehr vor Augen, ob es genauso war, aber es wird zumindest Sinn machen.
Doch,
Genau,
also ich bin der Meinung, dass das so war.
genau, die Auswechslung war in der 53. Minute und in der 49. gab es die Rot, also
Ah, okay. Ja,
Thomas geht da in die richtige Richtung. Ja, auf jeden Fall, das Spiel war freitagsabends, ich kann mich noch gut daran erinnern, es waren erstaunlich, klingt das falsche Wort, es waren wenig Paderborn-Fans dabei, was ich ein bisschen schade fand. Aber gut, so war es halt. Und wie ihr schon richtig sagtet, Paderborn konnte sich nicht so deutlich durchsetzen, wie ich das gedacht habe. Wir haben da ja echt lange, lange gut mitgehalten und durch die rote Karte dann hatten es auch so ein bisschen die Kraft gefehlt. Dann haben sie uns da noch einen reingewirkt. Ja, aber so ist es dann halt, ne? Also ich glaube, damit konnten wir auch in dem Moment gut leben, weil die Mannschaft hat sich ja auch nicht aufgegeben. Das heißt, dass all das, was uns so stark gemacht hat, hat sich da schon früh gezeigt. Ja, und dann kam das Spiel in Fürth. Da warst du ja, Marc, ne?
Ja, Mann. Erstes Auswärtsspiel für mich in der Saison. Es war mega krass, war richtig gut. Außer das Spiel in der ersten Halbzeit, das war ganz widerlich, also nicht wunderlich, eher verwunderlich. Erste Halbzeit, also es war erstmal so, wir kommen da in Fürth an, keine Parkplätze, ne? IKEA-Parkplatz konntest du nicht mehr parken, daran erinnere ich mich noch, die haben dicht gemacht und ein Schild hing da, irgendwie Unbefugte werden abgeschleppt oder so. Und ich denke mir so, ja, danke für nichts, Fürth. Also haben wir in irgendeiner Straße mitten in Fürth geparkt, sind dann einfach so der Nase nach, weißt du, irgendwo, wo es nach drei im Weckler riecht. Also drei Bratwürste im Brötchen, ne, sind wir danach und plötzlich roch ich Bier und ich sage, alles klar, Fußballstadion da lang. Das ist natürlich Unsinn. Fürth ist nicht so groß, man sieht die Flutlichtmasten, da sind wir einfach hingelaufen. So. Was da aber sehr auffällig war, gefühlt waren das mehr Lautra-Fans als Fürther. Und ich wollte noch zu befreundeten Anhängern der Spielvereinigung Fürth. Konnte aber nicht durch, beziehungsweise ich durfte nicht durch. Polizei hat dicht gemacht. Und ich denke mir so, warum? So, es ist doch kein Risikospiel oder irgendwie so Scheiß. Sind doch nur wir. Und es ist ja auch so, dass die Horridos, das sind die Ultras in Fürth, gute Kontakte pflegen in unsere Fanszene. Zu wem sage ich jetzt nicht? Da kann man den einen oder anderen entweder mal in Lautern begrüßen oder eben halt einer von uns in Fürth. Das ist also nichts Unübliches, da herrschen keine Konfliktpunkte. Von daher war ich da sehr überrascht, dass das so stramm war. Und auch im Stadionbereich, in unserem Gästebereich, standen Polizeibeamte mit Helm, ne, schön wie man es kennt, für alles bereit und haben da angefangen, auch so ein bisschen aufzumucken. Und ich trottel, stelle mich hin und sage, warum seid denn ihr so böse? Ne? Oh Gott, hätte ich das nicht gemacht. Aber das war schon irgendwie skurril, die Auftritte. Aber immer so, ne? Wenn wir in bayerischen Gefilden so unterwegs sind, hat man das Gefühl, dass die Polizei da immer irgendwie ein bisschen ganz besonders
Ja, total. Also
präsent
bayerische
ist.
Polizei. Ich meine, wir haben ja auch schon auf dem Betze aktuell
Ja.
durchaus Probleme mit der Polizei gehabt. Aber in Bayern, also schon oft gewesen, also gefühlt so vor 10 Jahren irgendwann mal eine Auswärtsfahrt, so 60 München gehabt. Und also, das sollte ja wirklich bekannt sein, dass es seit Jahrzehnten eine Fanfreundschaft zwischen 60 und Lautern gibt. Und selbst dort wurden wir halt sehr, sehr lange von der Polizei einfach am Hauptbahnhof mit dem Sonderzug eingekesselt.
Ach, ich erinnere mich noch an eine Blocksperre. Also, Hauptbahnhof haben wir gestanden. Es wird wahrscheinlich das gleiche Spiel gewesen sein, wo ich auch war. Dann gab es ja noch hier mit Helikoptereinsatz und sowas, ne?
Ja, der Helikopter in Sandhausen, den werde ich nie vergessen.
Das war in Sandhausen, weißt du, mit dem Helikopter in Sandhausen, ey, der Pilot, der hat geschwankt, ey. Wenn ein Windstoß kam, war der Helikopter schon im Nachbarkaff. Also, das war da, Helikopter, also komm, mit wem willst du dich denn da prügeln? So, mit dem Platzwart. So. Nee, ich will damit, mit dem ganzen Flachs jetzt nur darauf hinaus, dass das Quatsch ist. Es ist ganz einfach Quatsch. Es ist genauso unsinnig wie beispielsweise zu Beginn der Saison mit dem riesigen, übertriebenen Pufferblock und gefühlt war jedes Spiel irgendwann mal Risikospiel. Also die Einstufung hier bezüglich Risikospiele, die hat man ja hier im Podcast A thematisiert und auch im Witzeschwätzchen. Das kann man ja alles nochmal nachhören, wer es sich nochmal geben möchte. Also wenn er euch genauso aufregt, so gerne aufregt wie wir, hört es nochmal an. So, aber kommen wir besser mal zu dem Auswärtsspiel. Also es war ja Wahnsinn, dass nach Anpfiff, es waren im Übrigen so circa, wie viel waren da? 3.000? Ah nee, guck mal, Sebastian 4.000. Hat gefummelt. 4.000. 4.000 Gästefans waren da und genauso hat es sich auch angefühlt. Man war nicht alleine, wie auf jedem Auswärtsspiel vom FCK. Das heißt, wenn du denkst, dein Bekannter kann nicht mit, allein hast du keinen Bock, weil du bist ja dann alleine, du bist nie alleine. Fahr einfach mit, es wird toll. Genau, also das brachte schon mal richtig geile Stimmung. Weniger geile Stimmung war die Leistung, brachte die Leistung auf den Platz. Die war in der ersten Halbzeit echt unterirdisch, finde ich. Raschel mit einem 1:0 in der 13. Minute, lese ich gerade. Also das war echt so, gefühlt kurz nach Anpfiff hat es geknallt. Und wir wussten nicht damit umzugehen. Und Fürth hatte so viele Chancen. Da weiß unser Statistiker aber hundertprozentig mehr, wie viele Chancen wahrscheinlich das waren. Aber das war so brutal von Fürth gespielt. Und wir stehen, also gefühlt, es mag übertrieben sein jetzt, ja, meinerseits, aber das war so gefühlt wehrlos. Und es wendete sich das Blatt ab der zweiten Halbzeit. Die Jungs kamen aus der Kabine wie ausgewechselt. Wirklich wie ausgewechselt. Ganz anderes Gesicht der Mannschaft. Genauer Kontrast, finde ich, zur ersten Hälfte. Erst Herrscher, dann Wunderlich und dann Redondo. Mega geil. In dem Moment brach ja eine Stimmung aus, wo du gedacht hast, oh, hoffentlich hält die Tribüne. War richtig geil, ja. Ein toller Fußballtag. Ich glaube, war das nicht ein Sonntag? Ich glaube, das war ein Sonntag. War ein mega Fußballsonntag, ja.
Ja, aber wie du schon sagst, eigentlich müssen wir halt in der Halbzeit schon 2 oder 3-0 hinten liegen.
Ich habe mich damit Fürth danach im Spiel, ne? Wir sind ja dann natürlich in feuchtfröhlicher Laune. Ich war nicht besoffen, aber man hat natürlich 2 Bier getrunken, ne? Und die Sonne knallte, das weiß ich auch noch. Und da sind wir da Richtung Auto gelaufen mit vielen, vielen anderen Lauter noch, haben gesungen und gejubelt, ne? Und gelacht, waren richtig gut gelaunt. Dann, wie war denn das? Da fuhr ein Fürther an uns vorbei, macht die Scheibe runter, Gratulation zum Sieg, sage ich, ja, was war denn mit euch los? Ja, also eigentlich hätten wir müssen 4-0 führen in der Halbzeit, sage ich, ja, aber wessen Defizit ist denn das? Also an uns hat es nicht gelegen, ne? Dafür wussten die in der ersten Hälfte natürlich in etwa, wo das Tor steht. So. Genau, so, habe fertig, ist jetzt gut, ja.
Genau, also ich kann mich auch daran erinnern, dass wir in der ersten Halbzeit kurz vor Ende noch die erste Chance hatten. Ich glaube, es war Redondo, wenn mich nicht alles täuscht. Ich
glaube auch, ja.
Genau, und dann kamen wir halt direkt aus der Halbzeit und machen dann das erste Tor, war natürlich perfekt für uns. Ja, aber war, glaube ich, so das erste Spiel, wo wir eine Halbzeit unterlegen waren. Was ja so komplett unterlegen, was ja nicht so oft vorkam in der Hinrunde, aber das war eine Halbzeit davon jedenfalls. Ja, unter Belarisch waren wir nach dem 5. Spieltag auf Platz 4 mit 10 Punkten und punktgleich mit Heidenheim. Und zu diesem Zeitpunkt war damit ausnahmslos, glaube ich, jeder glücklich, dass wir so gut dastehen und zumindest zu diesem Zeitpunkt absolut nichts mit dem Abstieg zu tun hatten.
Ja, viel besser hättest du nicht reinstarten können, glaube ich, als Aufsteiger.
Genau. Ja, und dann kamen die besonderen Spiele mit vielen, vielen Toren gegen Magdeburg, das 4-4.
Ach, die 8 Tore, ey, Alter, das war aber ein Mensch.
brutales Spiel. Du gehst halt verdammt früh mit Beuth mit 1-0 in Führung und fängst dann innerhalb von Viertelstunde oder was, fängst du 3 Gegentore. Brutal. Also, dass sich das Spiel so schnell so wendet, habe ich, glaube ich, auch selten erlebt. Und ich habe da, ich hatte ja immer einen Sitzplatz eigentlich in dieser Saison, aber da, in dem Spiel habe ich tatsächlich doch mal 5 Minuten gesitzt. Nach dem 3-1. Und musste das, jawohl, und musste das ja erstmal verkraften. Aber wie habt ihr denn das Spiel so erlebt?
Thomas, du vielleicht. Ich habe mich gerade heftig geäußert bei Fürth.
Ja, ich war nicht im Stadion, hab's hier geschaut, zu Hause, aber ja, war ganz wild. Also sowas erlebst du ja total selten. So ein Spiel generell mit 8 Toren, dann auch mit so viel hin und her. Am Anfang denkst du, okay, wir kommen super rein, bestätigst die Form einfach. Magdeburg war nicht so gut in die Saison gestartet. Dann nach 22 Minuten liegst du 1-3 hinten, du weißt auch nicht, woher das kommt. Spielst danach auch, glaube ich, kein gutes Spiel mehr. Ich glaube, es war auch das erste Spiel von Clement, wo wir das einzige Mal auch Doppel-6 Ritter Clement probiert haben, genau, wenn ich mich nicht irre. Und war keine gute Idee, einfach weil die total, also total die Zweikampfpräsenz gefehlt hat. Und wir sind dann relativ glücklich, wie ich finde, noch kurz vor der Halbzeit über einen Standard mit Tomiak halt nochmal rangekommen. Und dann war es ja ähnlich wie in Fürth, also eine Woche vorher, dass Herrscher sofort nach der Halbzeit trifft. Und da hatten wir halt auch einfach ein bisschen, sage ich mal, Spielglück. Klar, erarbeitest und spielst du dir das irgendwie auch, aber wir hatten halt auch dann einfach sehr gute Zeitpunkte oft für die Tore. Und dann kam noch der Elfmeter von Wunderlich hinterher und dann musst du das Ding ja eigentlich ziehen, wenn du da 4-3 führst, du führst zum zweiten Mal, bist eigentlich total oben auf, dann fällt da halt irgendwie noch so ein komisches Eigentor, was halt dieses komplett wilde Spiel da irgendwie auch gut abrundet und am Strich vielleicht auch ein gerechtes Ergebnis. Also nach vorne hatte Magdeburg da ja auch keinen schlechten Auftritt gehabt. Ganz Gegenteil, wenn du auswärts 4 Tore schießt, ist das ja gar nicht so schlecht. Ja, nach dem Spiel waren wir, glaube ich, alle erstmal nicht unzufrieden, weil ja auch einfach die Tabellensituation so entspannt war. Und das war ja die nächsten Wochen auch oft dann noch so, dass man gesagt hat, hätten wir vielleicht gewinnen können. Aber gut, wir sind ja Sechste, alles easy, alles entspannt. Und so war auch, glaube ich, so die Stimmungslage nach dem Spiel. Man musste erstmal durchatmen, aber so krass unzufrieden war man dann jetzt natürlich nicht.
Genau, weil du gerade angesprochen hast, Clement ist da die Woche vorher erst zu uns gewechselt.
Genau.
Kurz vor knapp und hat dann, glaube ich, erst einmal oder sowas mit der Mannschaft trainiert und hat dann direkt von Anfang an gespielt.
Die Boeing.
Die Boeing. Daher gab es da die Diskussionen darüber. Ja, aber das Eigentor von Tomiak war halt auch sehr unglücklich, der ihm da irgendwie noch an den Rücken springt. Total kurios.
Also, ja, das war ja so gefühlt im Fallen, ne? Irgendwie.
Ja, der wurde so leicht gestoßen, da hättest du auch unter Umständen irgendwie über Foul reden können, als war wirklich so ein klarer Grenzfall. Auf der anderen Seite, also wenn es andersrum passiert, sagen wir dann wahrscheinlich, muss ich da jetzt der Videobeweis einschalten? Nee, geht noch so durch. Also wirklich klarer Grenzfall. Wenn er es direkt sieht und pfeift, nimmt das wahrscheinlich auch nicht mehr zurück. Also es war ganz,
ja, wobei
ganz
mir die Situation haben wir mit unserem lieben Freund Alexander Feuerherd ja im brasilianischen VAR, heißt die Folge, besprochen.
Genau, Grüße auf jeden Fall.
Grüße und herzlichen Glückwunsch zur neuen Position. Er ist jetzt Mediensprecher beim DFB für die Schiedsrichter.
Genau.
Stark.
Super.
Ja. Ach Gott. Jetzt haben wir jetzt...
Nee, Glückwunsch auf jeden Fall.
Ja, von mir nicht. Nee, ich beneide Alex Feuerherd in dem Falle nicht, habe ihm trotzdem gratuliert, weil ich glaube, das wird ein sehr interessanter Job, aber auch ein sehr intensiver Job. So, aber Alex, das hast du dir jetzt selber zuzuschreiben. Du wolltest es nicht anders. Gut, schade im Übrigen, dass Colinas Erben mit Fragezeichen aktuell dasteht. Ne? Mhm. Das heißt, sie wissen noch nicht, ob es weitergeht. Aber trotzdem solltet ihr mal den Podcast abonnieren, denn die Folgen, die da sind, sind ja da, immer wieder hörenswert. Absolute Empfehlung. Aber das nur am Rande. Genau, und in dieser Folge brasilianischer VAR haben wir über die Situation gesprochen. Und es ist aber so, dass das tatsächlich kein Foul war, oder Sebastian?
Genau, richtig. Übrigens auch über die Szene gegen den SC Paderborn mit der roten Karte von Zuck haben wir damals behandelt. Könnt ihr auch reinhören, war sehr interessant. Da ja da auch das Halten vom Paderborn-Spieler
Ach, das war das, wo er erst abgetan hat und dann, als ich dann so sagte, na, aber guck dir das mal in dreifacher dreifacher Slow-Mo an. Da siehst du, dass der Fuß nach vorne geht. als ich mir das nochmal im Nachhinein so angehört habe, dachte ich mir so, jo. Also für einen Vertreter von und Verfechter von Tatsachenentscheidungen, Marc, hörst du dich da echt gut an. Das nimmt man ja keiner mehr ab. Aber es wäre faul gewesen. Also bei dem Paderborn-Spiel.
Ja. Ja. Ja, aber dann Sandhausen 0-0, da muss man, glaube ich, nicht groß drüber skip, reden, war ein langweiliges skip. Spiel. Ja, genau. Ja. Dann Darmstadt auch wieder so ein Knaller mit 6 Toren, 3-3. Auch wieder mit 2-0 hinten gelegen, aufgeholt, in Führung gegangen. Und dann fängst du dir in der Nachspielzeit den Ausgleich. Puh, auch wieder bei vor 38.000 Zuschauern. Ich glaube, da kann man Ähnliches dazu sagen wie gegen Magdeburg.
Das war erschreckend ähnlich, das stimmt. Woran ich viel lieber denke als an das Spiel, ist natürlich an unsere Podcast-Episode, die wir da aufgenommen haben. Und da hatten wir ja auch einen ganz wundervollen Gast. Vom Hoch und Weit genau. War das, glaube ich, ne?
Genau, Grüße. Und Glückwunsch zum Aufstieg an der Stelle.
Von mir nicht. Aber trotzdem Grüße. Nee, Aufstieg ist leider verdient. Ich bin ja nur eifersüchtig. Ich bin nur neidisch.
Was heißt leider? Dafür ist eine andere Mannschaft nicht aufgestiegen. Man kann halt nicht alles
sagen. Na gut, das stimmt. Dafür bin ich in der Tat dankbar. Von daher dann doch herzlichen Glückwunsch. Und an der Stelle auch Glückwunsch an der HSV, vierte Klasse, zum Klasse. Oh, das ist gemein. Nee, ich bin doch nicht gemein. Nee, das lasse ich. Nee. Das schneide ich allerdings auch nicht raus, weil ich ein fauler Hund bin. Naja, ansonsten fand ich das Spiel irgendwie so, ja, 3-3. Oder? War doch 3-3.
Genau, ja.
Ja. Wobei ich mich da wiederum gefreut habe, dass Redondo getroffen hat, ne? Und bei dem wunderlichen genau. Elfmeter, jetzt wo ich es lese, oh Gott, den sehe ich auch noch vor mir. Also da dachte ich im Vorfeld, oh nein, bitte nicht. Weil Mike Wunderlich mal, als er frisch bei uns war, so ein paar Schwierigkeiten hatte mit Elfmeter, ne? Jetzt nicht in der Saison, sondern in der Vorsaison. Genau. Und,
ja, ich glaube, er hat den ersten, ja. den er für uns geschossen hat, hat er voller Gewalt an die Latte gezimmert. Das dürfte
genau.
gegen Zwickau oder Halle oder so. Ich glaube, gegen
Zwickau. Genau, richtig. Ich glaube, es war gegen FSV
Zwickau. Ja, ja, und es war eh die Phase, wo wir sehr, sehr schlecht damals in die Drittligasaison gestartet sind. Aber er hat ja dann hier in dem Fall schon 2 Wochen vorher gegen Magdeburg getroffen gehabt, deswegen war ich ein bisschen entspannter.
Genau. Ah, nee, ich habe, also zu dem Zeitpunkt hatte ich immer noch so diese Bilder im Kopf, so, oh Gott, Mike, bitte, bitte, bitte. Und den hat er aber souverän verwandelt.
Aber das war gegen, das, wo wir jetzt gerade über den Elfer reden, das war gegen Magdeburg so krass im Stadion. Also kurz bevor Wunderlich anläuft, ist es halt komplett still im Stadion. Das war so eine krasse Szene.
Ja, warum?
Warum? Ja, weil leider, glaube ich, fast jeder diese Szene, die du eben angesprochen hast, aus der dritten Liga im Kopf hatte. Aber er hat ihn halt eiskalt reingeballert in dem Moment.
Ja,
ja, aber das sind halt so kuriose Nebengeschichten, die es halt immer wieder ausmachen, finde ich.
Absolut, absolut. Und ich meine, Mike hat sich ja mehr als nur bewiesen, ne? Also das ist ein krasser Typ einfach.
Genau, also ich glaube, das ist auch so ein Spieler, der uns ja dann im Winter verlassen hat, wissen wir ja alle, aber das ist, glaube ich, auch so ein Spieler, der wird ihm, glaube ich, immer in Erinnerung bleiben durch seine Mentalität, durch sein Auftreten.
Deswegen steht er neben ihm im Kader, okay.
Ja, nee, auf jeden Fall hat er, glaube ich, bei allen Eindruck hinterlassen.
Ja, total, also was er sich innerhalb von 1,5 Jahren für ein Standing bei den Fans irgendwie Wahnsinn. Erarbeitet hat, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Klar geht da natürlich auch ne, der ganze Erfolg mit einher, mit dem Aufstieg, aber zudem hat er ja auch einen gehörigen Teil dann beigetragen. Also
korrekt.
Ja. War ja durchaus mitverantwortlich und also Mike Wunderlich, da tut es mir wirklich echt weh, dass der nicht länger auf dem Bett war. Also vom Typ her, von der Art und Weise, wie er auch auf dem Platz vorangeht, wie er Verantwortung übernimmt, wie er zielstrebig auch einfach immer Tore schießen wollte und so weiter. Ne? Wirklich so ein erfolgsbesessener Typ, der hätte so gut noch länger auch auf den Betze gepasst. Und klar, bei ihm hat es ja auch ja, persönliche Gründe gehabt, warum er länger nicht im wirklichen Profifußball aktiv war. Aber super schade. Also so einen Typen, ja, der ist eigentlich wie gemacht für einen Betze.
Absolut, der beißt sich rein, das ist ein Arbeiter, ne? Und hielt auch nichts irgendwie von übertriebenem Jubel, ne? Also wenn eben nichts zu jubeln da war, hat er auch nicht gejubelt. So. Aber wenn da richtig gut gearbeitet wurde auf dem Platz, und dann war er auch ein Jubelbiest, ja. Also das hat schon alles irgendwie gepasst. Sehr viel Empathie für die Fans. Ein tolles Gefühl für Menschen, glaube ich zumindest. So habe ich ne, zumindest wahrgenommen. Und als Fußballer halt einfach nur ein Arbeiter. Und das ist genau das, was man ja in Kaiserslautern so schätzen an den Menschen, ne?
Genau, und vor allen Dingen seine Eckbälle waren natürlich fantastisch, aber hat uns von seiner Mentalität und so, hat uns wunderlich in der Rückrunde gefehlt. Was denkt ihr?
Ja, wobei ich aber auch sagen muss, ich kann es irgendwie verstehen, denn Viktoria Köln ist halt sein Heimatverein, ne? Das ist so sein Ding. Wobei so gefühlt, so durch sein Auftreten bei uns und durch seine tolle Arbeit bei uns hat man das Gefühl, dass der FCK für ihn so ein zweiter Heimatverein ist. Zumindest redet sich das so mancher Fan ein, da schließe ich mich nicht aus. Mag aber auch zu viel hineininterpretiert sein. Es ist aber so, dass er durchaus mal in einem Interview wohl sagte, dass die krasseste Fußballzeit er in Kaiserslautern verbrachte. Ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe. Es tut mir wirklich leid. Das wird mal irgendwann mal in die Timeline gespült. Und da dachte ich mir so, krass, so lange war er gar nicht bei uns. Und wenn du sowas liest und sowas, sagt man ja auch nicht einfach so, gerade zum Karriereende hin, dann da hast du dich schon irgendwie besonders gefühlt, ne?
Ja, total. Er hatte halt in seiner Profilaufbahn halt eigentlich nur Vereine mit, ne, einfach einer geringeren oder kleineren Fanmasse. Er hat lange bei Viktoria Köln gespielt, das war Regionalliga. Als er dann zweite Liga mal gespielt hatte, war es der FSV Frankfurt, wo er jetzt auch nicht immer die Hölle los ist, sage ich mal. Und das war dann schon für ihn, glaube ich, auch was ganz Besonderes. Einfach diese Art und Weise des Fußballerlebens und keine Ahnung, auf dem Betze nochmal mitzumachen.
Deswegen glaube ich, hat ihm noch mal ganz kurz angesprochen, dieser verschossene Elfmeter damals. Ich glaube, deswegen hat ihm das auch so ein bisschen zugesetzt, ne? So dieses, oh Gott, so viele Leute und ich versemmel das Ding.
Ja, aber
Also.
wunderlich ist auch irgendwie schwer reingekommen bei uns. Also wenn ich mich so zurückerinnere, die ersten Spiele waren halt nicht so stark. Also wie soll ich das ausdrücken? Man hat so gemerkt, im Nachhinein jedenfalls, dass er für
Er tut
sich
sich
schwer
schwer, ne?
reingekommen
Ja.
ist. Genau, richtig. Und dann, als wir nach dem Waldhofspiel und so weiter besser in die Saison reingekommen sind, wurde auch wunderlich immer stärker und war ja dann auch der Einstützpfeiler dieser Mannschaft. Und das hat sich auch so entwickelt. So ehrlich sollte man ja auch sein. Und der Elfmeter damals, ich kann mich auch gut daran erinnern, dass da Diskussionen waren, weil er ja nach dem Spiel direkt in die Kabine ist, soweit ich mich noch erinnere, mit in die Westkurve ist, was da für Diskussionen gab. Das kann man jetzt natürlich nach der letzten Saison kann man das viel besser einschätzen, warum er das vermutlich damals so getan
Das
hat.
hat ihm halt leid getan, so. Also der war ja,
Genau,
wie
er
Thomas
hat
eben
sich halt
sagte,
selber,
ne?
genau.
Also das steckst du nicht einfach so weg, wenn du das nicht kennst, so diese Atmosphäre, diese Masse an Menschen drumherum, die in dem Moment nur auf dich gucken, ne? Und da kannst du Profi sein, wie du willst. Das ist, glaube ich, für jeden Einzelnen, je nach Tagesform natürlich, ist das schon ganz besonders anstrengend.
Und außer,
Ja.
genau, und außerdem nochmal ein positives Wort. Er hat auch das 1-0 vorbereitet in Dresden. So.
Ja, aber das hat er ganz
Wunderschön.
besonders schön vorbereitet.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Ja, schade. Aber nochmal, ich kann es tatsächlich nachvollziehen, dass er da nochmal gesagt hat, komm, die letzte Hälfte der
Ja.
Saison seiner Karriere macht er daheim sozusagen bei seinem Papa im Verein. Und widmet sich danach, glaube ich, sogar dem Familiengeschäft. Ne? Er übernimmt das Geschäft von seinem Vater. Ja.
Genau, so wurde es kommuniziert.
Also es hat ja auch durchaus Vorteile auch für einen Verein, auch wenn der Verlust erstmal negativ ist. Natürlich, der Verlust ist groß. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, ja, trotzdem älterer Spieler, darfst du auch nie vergessen, ne? Verletzungsanfälliger. Es hat alles so sein Gutes und sein Schlechtes, finde ich.
Und der wird jetzt auch Trainer tatsächlich bei Bergisch Gladbach. Das ist fünfte Liga, also ist jetzt kein Profiniveau, aber jetzt auch nicht die Kreisliga. Vielleicht
vom Typen her
könnte ich es mir sehr gut vorstellen, dass der auch irgendwann mal auf der Trainerbank sitzt. Auch ein bisschen weiter höher.
Sogar vielleicht mal auf dem Betze.
Von mir aus sehr gerne.
Nächstes Spiel.
Schuster-Nachfolger, Oleg. Da ist er. Jetzt geht's rum.
Oh Gott. Schnell zum nächsten Spiel.
Heidenheim. Haben wir überhört. Gezielt, ja.
Wieso? Das heißt ja nur, bis Wunderlich soweit ist, solange ist der Schuster noch im Amt.
Genau.
So kann ja noch Jahre, besser, ja. Jahre kann das dauern. Wobei, der Mike ist schnell. Nee, Quatsch, ist jetzt gut. Ja.
Heidenheim, kurioses Spiel, da Lute rot bekommen hat.
Mhm. Ja, aber zu Recht. Also,
ja, zu Recht, absolut. Was halt sehr beeindruckend war, zweimal zurückgelegen, sogar in Unterzahl und zweimal den Ausgleich gemacht. Und das beim Aufsteiger Heidenheim, damals ja auch schon klar, dass Heidenheim mit um den Aufstieg spielt, für mich jedenfalls. Sehr starke Mannschaft.
Ajo.
Gefühlt haben wir in Heidenheim noch nie was geholt. Und
das stimmt.
Von daher war der Auftritt absolut spitze. Beuth mit zwei Toren.
Aber nur und Spieler mit B haben getroffen an dem Tag, ne? Beste Beuth, Busch Beuth.
Ja, sicher mal. Wunderschön.
Das klingt wie in einer schlechten Sitcom irgendwie.
Wie habt ihr das Spiel dann damals alle wahrscheinlich auch noch vom Fernseher erlebt?
Ja, ich habe Thomas eben unterbrochen, Entschuldigung.
Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte oder ob ich überhaupt was sagen wollte. Aber ja, auch da war ich wieder beeindruckt einfach von dieser Comeback-Qualität, das vor allem noch in Unterzahl zu machen, gerade bei so abgezockten Heidenheimern, also die auch ja defensiv wirklich sehr, sehr stabil sind. Mhm. Und die sich so ein Spiel dann eigentlich nicht mehr nehmen lassen, wenn sie dann in Überzahl gegen einen Aufsteiger zu Hause 2-1 führen. Und das war ja auch wiederum mal nicht unverdient. Also das war wirklich sehr beeindruckend. Und so mit jedem Spiel, wo man so ja konstant gepunktet hat und auch immer konstant gezeigt hat, hey, wir können hier gegen jeden gerade mithalten, wurde ich auch so ein bisschen entspannter einfach, was so den Rest der Saison angeht, weil ich gemerkt habe, einfach die Art und Weise, mit der kommen wir in der Liga sehr, sehr gut klar.
Das stimmt, Thomas, das stimmt, das wird mir gerade eben erst klar. Ich habe mir in dieser Saison keine Gedanken um einen möglichen Abstieg gemacht.
Ja, krass. Und das Interessante bei dem Spiel war ja, dass Lute die rote Karte bekommt, es gibt ja dann Freistoß und Beste knallt den Ball halt unhaltbar ins Tor.
Und trotzdem ich glaube, es war Busch dann mit dem Freistoß, oder?
War das 2-1?
Busch? Ja, genau. Ich glaube, genau, ja. Ich glaube.
Sorry. Genau. Und auf jeden Fall direkt, also du bekommst einen runtergestellt, kommst Freistoß gegen dich, der direkt reingeht und trotzdem knickst du halt nicht ein in dem Spiel. Absolut wahnsinnig.
Das war Busch, was erzählte dann? Das war mir jetzt zu harmonisch.
Alter, der Busch!
Aber auch viele.
Schneid's raus, wenn du willst. Ne?
Niemals.
Will ja jetzt hier nicht als der Klugscheißer gelten.
Nee, aber das hätte ich ja so oder so angesprochen, nur ich hätte es halt nicht so lieb gemacht. Bist du Werner? Aber es war krass, weil die Szene war ja irgendwie kurz vor der Halbzeit, ne? Es war ja 44. Genau. Minute. Und aber nochmal, ich sag, Lute blieb nichts anderes übrig in dem Spiel. Der musste das
auch. Ja, das war halt der katastrophale Rückpass. Ja,
von Ritter.
Und Lute musste dann halt raus. Genau. Und üble Szenen, ich kann mich noch dran erinnern. Aha. Aber gut, wie gesagt, 2-2 gefühlt wie ein Sieg. Und ja, war klar, oder wir sind dann richtig auch drin gewesen in der Liga. Ja. Und dann kam ja das 1-1 gegen Braunschweig. Können wir, glaube ich, auch überspringen. Da war nichts Interessantes, weil dann kam da ein ganz besonderes Spiel beim Hamburger SV. Mit 10.000 Lautra, die da mitgefahren sind. Und ich glaube, das war in der Hinrunde das Spiel der Spiele für uns. Samstagabend, Spitzenspiel der zweiten Liga, ausverkauftes Haus bei Hamburg. Und dann machst du da so ein Spiel. Absolut Wahnsinn.
Hat Glatzel geguckt?
erst hat er getroffen, dann hat er geguckt.
Ja, und dann vor allen Dingen haben wir ein paar Lautra geguckt, ne, weil Lobinger das Ding gemacht hat, das 1-1.
Mhm. Kurz nachdem Lute den Elfer gehalten hat,
Ach Gott, stimmt. Oh Gott.
Machst du danach kurz den Ausgleich?
Ja, also es war, glaube ich, also vor allem von den Auswärtsspielen her wirklich auch ein absolutes Highlight-Spiel in den letzten Jahren. Also klar, ne, hast du das Dresden-Spiel noch natürlich mit dabei, wo du aufgestiegen bist, aber einfach mit dieser Fanmasse dahin zu fahren, also ich war auch vor Ort und es war so verrückt, wie man dann auch auf der Reeperbahn oder generell in der Stadt überall lauter gesehen hat. Das war wirklich nicht mehr normal. Das war komplett verrückt.
Hey, überleg
dann die
da mal,
Stimmung halt auch im Stadion war abartig. Natürlich dann auch mit dem Spielverlauf hinten raus, später Ausgleich nach dem Elfer, der gehalten wurde. Also ja, das vergisst du halt nicht mehr, wenn du da dabei warst.
Da waren ja 8.000 oder sogar 10.000 Fans vor Ort.
10.000.
Das ist so krass, ne? Und da kann ich mal vorstellen, die Reeperbahn war voll. Ja, das ist schon mega. Auch so die Pyros und sowas, das war einfach mega hammergeil. Du hast, das war doch auch Samstagabendspiel, ne? Das war sogar das Highlightspiel, ne? Irgendwie das Topspiel. Ja. Ja, ja. Ah, da hat der Walder.
Ja, da
hat der Blät geguckt. Ja, Entschuldigung.
Da kann ich mir auch gut vorstellen, dass das dann so das Spiel war, wo der FCK wieder vielen in ganz Deutschland auch wieder so richtig, wieder so richtig bewusst geworden ist, dass wir wieder da sind einfach, weil das war ein Samstagabendspiel, ein richtiges Highlightspiel. Ich glaube, das kommt dann ja auch immer auf Sport1, also im Free-TV. Uh-huh. Und dann mit so einem Auftritt, zum einen sportlich, aber auch auf den Rängen, ich glaube, da haben viele nochmal gemerkt, ja, der FCK ist wieder da.
Also gerade image-technisch hat uns das, glaube ich, auch nochmal richtig gepusht. Ja.
Genau, und nach dem Spiel haben wir ja aufgenommen mit dir, Thomas. Die Rauchschlag.
Stimmt, ja, Hamburg. Stimmt. Kann
man sich gerne nochmal reinhören.
Ja. Stimmt, da war ich das erste Mal bei euch zu Gast, ja.
Genau, ja, früher.
Schon ein Weilchen her, ey. Verrückt.
Ja, und wir haben den Hamburger SV geärgert, also ein perfekter Abend. Und dann kam das nächste Heimspiel. Und es gab die erste
Heimniederlage.
Die zweite Heimniederlage gegen Paderborn ja auch schon.
Ach so, ja, stimmt.
Und das war irgendwie ein komisches Spiel, früh zurückgelegen. Und eigentlich auch.
Das Spiel habe ich am TV geguckt. Ich sag's euch, es war für mich irgendwie wie so gefühlt ein Badenkrampf, dazu zu gucken. Es war einfach irgendwie widerlich.
Ja, nee, Spaß gemacht hat's nicht. Ich finde, das war so das erste Mal, wo das Ganze dann auch so von der Lesart ein bisschen in die andere Richtung gekippt ist, weil auf einmal waren es halt nicht nur, oha, man hat in Unterzahl in Heidenheim gepunktet oder man hat beim HSV einen Punkt mitgenommen oder tolle Spiele gegen Magdeburg und Darmstadt gemacht, sondern auf einmal war es, oh, man hat die letzten 7 Spiele nicht gewonnen und hat gerade gegen Jahn Regensburg, die wirklich keine Übermannschaft in der Liga sind, sang- und klanglos 0-3 und völlig verdient 0-3 verloren. Dann war es auch tabellarisch, ich glaube, wir waren dann noch 9. Aber trotzdem einfach nach unten nicht mehr so ein dickes Polster. Da war dann auch schon so ein bisschen die Sorge vielleicht, hey, wenn wir jetzt die nächsten Spiele nicht punkten, dann sind wir vielleicht bis zum Winter oder bis zum Frühjahr wirklich wieder im Abstiegskampf. Also es war das erste Mal, wo so die Gefahr war, okay, kippt jetzt die Stimmung. Mhm. Einfach auch, was ist jetzt der Trend, der da jetzt folgt? Und da ging es ja Gott sei Dank in eine bessere Richtung. Aber das war so der einzige Knackpunkt so ein bisschen in der Saison, wo es hätte kippen können und dann kam halt diese überragende Reaktion mit den 5 Spielen bis zur Winterpause danach.
Genau. Ja. Die damals oft zitierten Comeback-Qualitäten, ne? Die geisterten ja mega durch die Medien.
Genau, wobei es damals das Gefühl gar nicht mal so krass war, weil wir ja die vielen Unschieden hatten, das 4-4 und das 3-3 und so weiter, das hat sich ja alles, oder das 1-1 beim HSV, hat sich ja alles geil angefühlt, nur punktetechnisch war es halt ein bisschen kritisch geworden, wie du schon sagst, Thomas. Aber es hat sich halt irgendwie doch nicht so angefühlt, zumindest für mich. Durch die Unentschieden haben oder die Art der Spiele haben das so ein bisschen überschwingend sozusagen.
Ja, ich glaube
total. Also es war nicht alles negativ, genau. Also so war es nicht gemeint.
Nee, das konnte man auch so nicht verstehen, finde ich. Zumindest ich nicht. Sagen wir es mal schnell hier, so diese, wenn du siehst, dass die Mannschaft, das gilt ja schon Ewigkeiten beim Betze, ne? Wenn du siehst, dass die Mannschaft kämpft, darfst du auch gerne mal verlieren. Und das ist so Jahn Regensburg oder auch Sandhausen, das sind so Spiele, das ist irgendwie wie Kaugummi. So irgendwie so wie ein Kaugummi, auf dem du schon seit 5 Stunden rumkaust und es ist bumswarm. Weißt du, so irgendwie so, ich weiß nichts, da will nichts, da geht nichts. Das ist alles irgendwie wie so ein riesengroßer Migräneanfall.
Ja, und der Witz an der Situation ist irgendwie ja auch, dass wir ja trotzdem die Wahrnehmung weiterhin haben. Heimspiel gegen Sandhausen, Heimspiel gegen Regensburg, wie jedes andere Team wahrscheinlich noch, auch in der Liga. Auch gegen die musst du gewinnen. Das Problem daran ist ja, dass wir aber eigentlich ja der Aufsteiger sind, der vorher 4 Jahre lang in der dritten Liga war, während Sandhausen vorher 10 Jahre zweite Liga hatte, die einfach so viel etablierter sind, auch finanziell andere Möglichkeiten haben. Und bei Regensburg ist es ähnlich. Also man hat dann trotzdem so die Wahrnehmung, hey, gegen die musst du eigentlich gewinnen, obwohl die halt eigentlich sportlich mindestens also auf Augenhöhe sein sollten, von dem, was das Ganze, ne, finanziell auch angeht und die Kaderstruktur und so weiter. Das heißt eigentlich, da gefühlt hat man, fehlt das teilweise vielleicht sogar, also zumindest merke ich das bei mir, dann so ein bisschen die Demut auch gegen solche Gegner, aber vom kleinen Namen her, dass man sagt, hey, das ist halt ja ein Team, die sind uns eigentlich einiges voraus.
Mhm. So. Ja, ich wollte gerade eben fragen, ob du auch das Gefühl hast, das du eben beschrieben hattest, so dieses, ja, eigentlich müsste man die wegknallen. Weil, ich sag's mal so, wo ich mir vorstellen kann, ist bei Menschen, bei denen ich mir das vorstellen kann, ist es bei Menschen, die eben nochmal neu zum FCK hinzukamen, ne, aufgrund der tollen Ereignisse bei uns, oder eben Menschen, die wieder zum FCK kamen und längere Zeit nicht mehr präsent waren.
Ja, genau, die vielleicht halt die 80er, die 90er mitgemacht haben. Ne? Ja, wir wissen es ja alle, Europapokal, Champions League und so weiter. Und das verschwindet einfach nicht so ganz aus dem Hinterkopf, dass das nicht zwingend die Anspruchshaltung ist, aber zumindest halt, da war man mal, und was ist in Regensburg dann, genau.
Also das ist so ein bisschen so in dem Moment so die Geister, die man rief, ne? Naja, ich meine, Barcelona, Madrid, also.
Ja, aber gerade noch zur Ergänzung, weil wir ja gerade drüber reden, Regensburg hat ja zu dem Zeitpunkt, also nach dem Spieltag, hatte nur einen Punkt weniger als wir. Also das heißt, sportlich waren sie ja dann doch noch sehr, sehr nah bei uns, was die Niederlage in dem Fall dann nicht so dramatisch macht, wie jetzt die Tabelle zu Ende vielleicht aussagen würde.
Mhm. Ach ja.
Ja, aber das mit dem Denken, dass man die weghauen muss oder dass man da locker gewinnt im Heimspiel, da war, glaube ich, die dritte Liga, war da, glaube ich, ein guter Lehrgang, was das angeht, dass die Mannschaft noch so klein sein kann. Sportlich hat das wenig Aussagekraft. Ich glaube, die Erfahrung haben wir die letzten Jahre zu Genüge gemacht.
Total.
Aber ich fand auch, dass damals das Feeling und so das gar nicht so ausgesagt haben. Also wir machen ja auch Betze-Schwätze und so, da bekommt man ja auch einiges an Feedback mit von der Fanszene. Klar. Und da hat Regensburg zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch relativ wenige unterschätzt. Ja, und dann kamen, wie ihr schon sagtet, die guten letzten Spiele. 2-0 oder 0-2 in Rostock, Beuth 2 Tore.
Ja, die hat auch das Richtige gemacht, also ganz im Ernst. Das, was damals da passiert ist, ich weiß, dass nicht alle Rostocker so sind. Ich habe ja auch ein paar in der Community, oder wir haben ein paar in der Community, finde ich auch mega gut. Sind auch fast täglich irgendwie unterwegs bei YouTube, in so manchem Livestream, wo man nur das, was da, also wie dieses, wie soll ich denn sagen, diese Beleidigung über die Megafonanlage kam. Da kann man keinen Schwein erzählen, dass das tatsächlich jemand war, der neben dem Kapo gestanden hat. Also ich erinnere mich noch ganz genau an diesen ganzen Tumult, den es da gab. Und zwar gab es Beleidigung gegen Beuth, der das Ganze über Social Media dann, alles klar, Entschuldigung angenommen oder irgendwie sowas, ne? Der hat das so ein bisschen deeskaliert mit seinem Posting. Bei mir war das aber noch lange nicht gegessen. Also da bin ich echt bis heute noch richtig sauer. Und es wurde ja Aufarbeitung versprochen, und die Aufarbeitung möchte ich mal an der Stelle ansprechen, ist doch für den Arsch. Also ihr könnt jeden verarschen, aber nicht mich. Ihr könnt es ja alle glauben, dass da niemand ermittelt werden konnte, aber ich weiß es halt ein bisschen besser und bin einfach sehr enttäuscht. Das ist ein eierloses Verhalten und naja, schäm dich einfach.
Ja, die sogenannte Aufarbeitung war ja, dass es hieß, ne, dass es nicht der Vorsänger gewesen wäre mit dem Mikrofon, sondern irgendjemand nebendran, und jetzt halt relativ weit hergeholt, sage ich mal.
Ja gut, und dann gab es ja, in diesem Jahr war das dann, glaube ich, ja noch so den ein oder
unangenehm
anderen.
Unangenehm ist es halt, wenn jemand mit dem Handy filmt, ne? Das ist halt das Blöde. Aber wie komme ich jetzt an das Video, ne? Das ist halt ablöd. Von daher sage ich, ich weiß es, dass es nicht so war. Das ist einfach nur lächerlich. Echt, ihr macht doch eurem eigenen Verein keinen Gefallen mit so einem Verhalten, echt. Aber komm, ist egal, ja. Scheiß drauf.
Genau. Ja, es gab ja auf jeden Fall dann noch im Laufe der Saison so den einen oder anderen Tweet, der das nicht unbedingt verbessert hat.
Okay. Diese deeskalierende Videoreihe, meinst du, ne?
Ja.
So, ja, ja. Genau. Wie war das noch? Gott, ich krieg's nicht mehr zusammen, aber das, was Sebastian eben ansprach, war eben gegen Diskriminierungsvideoreihe über Social Media. Das war so eine Aktion von Hansa
Rostock. Blau-Weiß-Rot oder sowas, alles andere ist egal. Also
egal. Ja, ja, genau, Richtung. Genau. Und dann hat es aber wieder so Vibes wie Politik aus dem Stadion und auf der anderen Seite aber so und ein ganz widerliches Thema und sehr unangenehme Aktion. Man konnte im Prinzip zugucken. Ich konnte aber auch nicht weggucken. Weißt du, das war wie so beim skurrilen Autounfall, wo der Trabi irgendwie über Mercedes hängt. Also jetzt keiner kommt irgendwie ums Leben, aber es sieht irgendwie komisch aus, wie so Transformer, den man frisch zusammengesetzt hätte. Und man konnte eigentlich wissen, mit jedem Posting, das jetzt noch im Nachgang folgt, wird es nicht besser. Und genau so kam es. Die Postings danach, die haben es leider nicht besser gemacht. Das war echt übel. Und ich hoffe, dass ich das in Zukunft einfach nicht mehr, wie sagt man dann, dass das einfach nicht mehr so stattfindet. Es kann nur besser werden. Ich drücke Rostock die Daumen.
Ja. Und dann kam auch schon das 0-0 gegen Nürnberg, war auch ein langweiliges Spiel, ich glaube, das können wir auch einfach überspringen.
Ja, aber die Hütte
voll. Ganz kurz, ich würde es wirklich nicht skippen wollen, ganz kurz, weil ich fand es ein Highlight. Also es war ausverkauft.
Ja.
Es war ein Haufen Nürnberger da, es war natürlich genauso absurd, dann wegen diesem Pufferblock zwischen Nürnbergern und Nürnbergern im Grunde. Aber einfach so vom nee, weil die ganzen Nürnberger sich ja auch dann in der Ost, da in der Ecke, sich mit Karten eingedeckt haben und dann war der Pufferblock halt zwischen Nürnbergern und Nürnbergern. Aber gut, nee, aber das war, finde ich, wirklich einfach so auch von Stimmung und allem drum und dran, fand ich wirklich ein Highlight. Wir waren besser, das Spiel hat aber nicht so viel hergegeben, da hast du recht, aber ich wollte nur kurz erwähnen, dass es ausverkauft war und dass es richtig Spaß gemacht hat.
Ja, aber Thomas, das verstehst du falsch. Da merkt man einfach, dass du noch relativ jung bist. Da fehlt dir ein bisschen die Erfahrung. Ich meine, guck da mal, die Fans untereinander, gerade Nürnberger und Nürnberger, das muss man trennen. Es gibt die Klubberer und es gibt eben die FCN-Fans. Da ist schon ein riesen Aggressionspotenzial drin und da muss man sich einfach dazwischen setzen. Das ist schon wichtig, dass es diesen großen Pufferblock zwischen Gästefans gab. Das ist wichtig.
Wobei, wenn du es jetzt gerade noch erwähnst, es gab eine tolle Choreografie von den Nürnbergern und zwar ging es da Boykott Katar Choreografie. Die war sehr sehenswert.
Ja. In diesem Spiel. Ja, war cool gemacht. Außerdem Auswärtschoreos sind immer sehenswert. Ja, außer die von Wiesbaden in der Relegation. Die war ein bisschen traurig. Aber ich glaube, die war sogar daheim, oder?
Oh, ich weiß gerade gar nicht mehr.
Oh, hoffentlich verlieren wir doch nicht. Aber ich fand das schon lustig mit den weißen Duftballons. Aber komm, egal. Die dann immer voll aufgeblasen waren. Ja, nächstes Spiel bitte. Ja.
Nächstes Highlight-Spiel in Bielefeld mit 4000 Gästefans, die dabei waren. Mhm. Puh, auch ein sehr kurioses Spiel. Du kommst aus der Pause, machst zwei Tore, führst 2-0, hast sogar noch einen Mann mehr. Bielefeld hat ja kurz vor der Pause noch die rote Karte gesehen.
Stimmt.
Und fängst dann innerhalb einer Viertelstunde zwei Gegentore noch mit einem durch einen Elfmeter.
Ja, aber das war Hack. So, außerdem war der zweite Elfmeter, ne?
Das 2-2 war ein Elfmeter,
ja.
Genau. Okay. Und kommst dann trotzdem nochmal zurück und machst kurz vor Schluss das 2-3 durch Hanslik. War, glaube ich, auch ein Samstagabendspiel, oder? Wenn ich das noch recht erinnere.
Ich glaube, ja.
Ja, ja. Und das war so ein bisschen die Phase, mit dem Spiel hat die Phase des Spielglücks so ein bisschen begonnen. Also das war ein Spiel, da war jetzt nicht alles schlecht, aber wir haben dann schon relativ glücklich hinten raus noch den Sieg geholt, relativ spät das Tor auch wieder gemacht und trotz Überzahl war das eigentlich dann kein gutes Spiel und es ging dann die nächsten beiden Spiele ja auch so weiter, dass man nicht überragend gespielt hat. Es war mal auf Augenhöhe, mal vielleicht sogar ein bisschen schlechtere Leistung. Und trotzdem haben wir die Dinger irgendwie gezogen. Mhm. Was dann ja auch dann viele irgendwie zum Träumen veranlasst hat. Was ja auch erlaubt ist. Aber ja, man hätte aus den Spielen, also das war dann ja noch KSC und Düsseldorf, da hätte man auch gut und gerne mit ein paar Punkten weniger rausgehen können und dann wären wir halt nicht Vierter über den Winter gewesen. Und ja, dann wäre wahrscheinlich auch nicht so viel Aufstiegsträumerei irgendwie aufgekommen.
Ja, also beim Karlsruher SC, also gegen den Karlsruher SC zu Hause, war ja die Pyro-Show sehr beeindruckend in der Westkurve. Ein Highlight für mich über die ganze Saison gesehen und dann in Düsseldorf auch wieder Samstagabend, ne, war das? Krasses Spiel, wenn du da in der Nachspielzeit noch einen Elfmeter bekommst, nachdem du 1-0 hinten liegst und dann machst du einfach das 1-2 und gehst dann in die lange, lange, lange Winterpause, war einfach nur Euphorie pur.
Ja. Ich glaube, das war sehr, sehr ähnlich zu dem Fürth-Spiel, weil wir da auch eine unterirdische erste Halbzeit wieder gespielt haben, ja, in Düsseldorf. Ja. Kannst du schon 3-0 hinten liegen, dann kommst du aus der Halbzeit, Standard, Ausgleich und bist dann irgendwie im Spiel drin und hinten raus halt, wie gesagt, ne, das, was ich eben angesprochen habe, dieses extreme Spielglück, was wir dann ja auch einfach hatten, Elfmeter in der 96. Du machst den. Und ja, da war ich gut heiser am nächsten Tag auf jeden Fall.
Und auch wieder 8000 Fans, die da mitgefahren, ja, sind. Ja. Also echt Wahnsinn, wie viele Fans da über die ganze Saison auswärts mitgefahren sind. Selbst in Rostock waren es über 1000 am Freitagabend. Echt Wahnsinn. Ja, und dann war eine lange, lange Pause. Zu lang, weiß nicht. Auf jeden Fall, ich habe es ziemlich genossen, dass wir da einfach mal so sorgenfrei in eine Winterpause ist, ohne sich groß Gedanken machen zu müssen und einfach den Augenblick genießen, war einfach Wahnsinn. Und dann gab es ja auch noch mal, im Winter gab es ja auch noch mal Wechsel, wie schon gesagt, Mike Wunderlich zurück zu Viktoria Köln. Max Hibbe hat uns verlassen und Hikmet Çiftçi, der auch gar keine wirkliche Rolle gespielt hat in der Hinrunde und der jetzt auch wieder zurückkommt, bin ich mal gespannt.
Achso, Çiftçi meinst du?
Ja. Ja, genau. Was da jetzt passiert, also ich denke mal, dass er ja keine Chancen mehr bei uns bekommt, oder?
Kann ich mir auch nicht vorstellen, ne.
Also mir tut es für ihn halt leid, so, ich mag ihn und denke auch, dass er so seine Stärken hat, aber ich glaube, dass der Kader einfach verstärkt werden muss, wir müssen Zweitliga Qualitäten einfach, also wie soll ich denn, das jetzt spreche ich dem die Leistung so ab, ne, so ist es aber nicht gemeint. Ich glaube ganz einfach, dass es, was ist denn jetzt los? So, einen Moment, meine Maus macht gerade komische Sachen. Und ich meine die Computermaus. Wo war ich jetzt? Achso, Çiftçi. Ich glaube aber, dass er sich in unserem Kader schwer tun würde mit hier in Sachen durchsetzen. Ich glaube, da ist qualitätsmäßig, weiß ich nicht. Kann er vielleicht noch aus sich rausgehen? Ja, das hat er ja auch schon in der Vergangenheit bewiesen. Ne? Also schlecht reden sollte man die Leistung nicht. Muss man auch honorieren. Wenn er gespielt hat, hat er sich auch reingehauen, aber ich glaube, das wird bärenschwer.
Ja, also ich hätte ihn gern noch ein paar Minuten mehr gesehen in der zweiten Liga, einfach um ein bisschen besseres Gespür dafür zu bekommen, ob er das Niveau spielen kann. Man muss jetzt aber auch sagen, und das dann auch noch so mit der Hauptgrund, warum ich nicht glaube, dass er jetzt nochmal eine Chance bei uns bekommt, der wurde jetzt in die zweite türkische Liga verliehen. Und hat da auch einfach sehr wenig gespielt. Also ich glaube keine 300 Minuten oder so jetzt in der Rückrunde. Immer mal wieder eingewechselt worden. Aber
der muss wohin?
Selbst in der zweiten türkischen Liga gerade schwer wird, dann wird es auch umso schwerer in der zweiten deutschen, würde ich mal.
Wie alt ist Hikmet?
Der ist 25.
So, 25. Der Junge muss jetzt wohin, wo er richtig Einsatzzeit bekommt, wo er nochmal an sich arbeiten kann, wo man die Defizite ihm auch aufzeigen kann, ihn an die Hand nehmen kann und richtig weiter nach vorne bringen kann, sonst wird er halt immer irgendwie so Banksitzer sein, was ich nicht hoffe. Also in ihm steckt definitiv mehr drin, als wir gesehen haben. Ich glaube, das ist auch ein sehr tolles Talent, aber man muss halt mit ihm arbeiten. Und ich glaube, wenn man das halt jetzt nicht macht, sieht es für ihn selber, glaube ich, ein bisschen düster aus. Ich drücke ihm aber auf jeden Fall fest die Daumen. Vielleicht tut sich ja irgendwas noch bei uns, ne, auf, dass man sagt, ah, komm, wir nehmen dich jetzt und machen aus der Mauricia Fußballer. Und dann geht es halt mal so richtig steil ab, die Karriere. Das würde ich mir wünschen, aber ob so kommt, werden wir sehen.
Ja, wird spannend, weil auf der 6 suchen wir ja noch jemanden. Wird spannend, was so passiert. Aber trotzdem gab es ja noch 2 Neuzugänge. Nikolai Rapp vom SV Werder Bremen haben wir ausgeliehen. Und De Breville ist zu uns gestoßen, zu dem Zeitpunkt ja vereinslos. Leider hat man darüber ja nichts mehr gehört. Ich würde mir halt immer noch wünschen, dass wir ihn verpflichten für die nächste Saison.
Wen? De Breville meinst du?
Genau, richtig.
De Breville hat halt das mega Pech gehabt, dass er zuvor eben vereinslos war. Der hat zwar in Metz, glaube ich, mittrainiert, war aber bei weitem nicht in dem Leistungsstadium, als er zu uns kam, wie er eben jetzt zuletzt war. Oder hatte, ne? So diese, das, was der in sich hat, hat er durchaus in so manchem Spiel zeigen können. Aber auch da, sage ich, hätte ich den einfach öfter gerne auf dem Platz gesehen, statt auf der Bank. Und dann hat er ja nochmal Verletzungspech gehabt, muss man auch nochmal dazu erwähnen, ne? Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist das auch noch ein Mega-Fußballer, trotz seinem Alter. Der ist, glaube ich, auch schon 32 oder so, oder?
Ja.
Also so 1-2 Jahre hätte ich den bei uns gern noch gesehen. Ich bin gespannt, was rauskommt.
Ja, Hoffnung stirbt zuletzt. Da er noch keinen anderen neuen Verein hat, hoffe ich immer noch, dass er bleibt.
An dieser Stelle sage ich stellvertretend natürlich für Thomas und für Sebastian herzlichen Dank fürs Zuhören von Teil 1 dieser Folge. Teil 2 folgt in der kommenden Woche. Recht herzlichen Dank fürs Zuhören und seid gespannt auf unsere Rückrundenanalyse. Die wird doch, denke ich, sehr, sehr unterhaltsam. Bis dann. Tschüss.